ARD.
Klingt das nicht schön? Ein Mandat für Wandel und eine neue Art der Politik. Nichts weniger verspricht der kommende Bürgermeister seinen Wählerinnen und Wählern bei seiner Siegesrede am Dienstagabend in New York City.
New York, tonight you have delivered a mandate for change. A mandate for a new kind of politics. A mandate for a city we can afford.
Zoran Mamdani ist das. Er wird der erste muslimische Bürgermeister der USA. Ein junger, neuer Hoffnungsträger für viele Menschen in den Staaten, nicht nur in New York, weil er das Gesicht ist von einer sozial ausgerichteten Politik, die sich mit den Reichen und Mächtigen anlegen will. Auch mit denen aus dem eigenen politischen Lager der US-Demokraten.
Mit ihm haben zwei Demokratinnen in dieser Woche ebenfalls Wahlen gewonnen, und zwar überraschend deutlich in New Jersey und Virginia. Und in Kalifornien ging mit großer Mehrheit ein Gesetz durch, das die US-Demokraten in den nächsten Wahlen stärken wird.
Warum interessieren uns hier in Deutschland Bürgermeister- und Gouverneurswahlen in den Staaten? Ganz einfach, weil sie einen Wendepunkt darstellen könnten bei den Machtverhältnissen in den USA. Und das hätte natürlich direkte Auswirkungen auf die ganze Welt, auch mit Blick auf die unberechenbaren Zölle und die Außenpolitik von Donald Trump.
Und liefern die Kandidaten in den USA vielleicht sogar Antworten, die anderswo auch gesucht werden, auf die Frage, wie begegnet man Rechtspopulisten mit ausgeprägtem Hang zu autoritären Begehren?
Das ist doch interessant, sich mal anzugucken. Wenn auch die Antworten vielleicht ihren ganz eigenen Grusel mitbringen. Hashtag Populismus von links.
Na, aber nicht nur.
Aber schon auch. Schauen wir uns an heute bei 7 Tage wach. Wir sind Hendrik Schröder
und Christoph Schrag. Wir sind knapp 30 Jahre schon Freunde und Journalisten und landen regelmäßig miteinander in kontroversen Diskussionen, auch hier bei 7 Tage wach.
Für diesen Podcast wühlen wir uns jede Woche durch Artikel, Videos, Audios und diskutieren aktuelle Themen. Heute auch die Frage, abschieben oder nicht?
Wir schieben ab, wir müssen abschieben,
sagt der Generalsekretär der CDU, und zwar nach Syrien. Der Bundeskanzler stimmt zu, aber der Außenminister kehrt erschüttert aus eben diesem Land zurück und sagt, das ist so kaputt dort, da kann man nicht leben.
Was jetzt? Das diskutieren wir. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann zeigt es eurer App mit Sternen, mit Abos und empfehlt uns gern auch weiter euren Freunden, Bekannten, euren Feinden. Das würde uns sehr freuen.
Wir schieben ab, wir müssen abschieben, natürlich die Straftäter. Und alles Weitere, sobald es rechtlich möglich ist, werden wir auch angehen. Und dazu zählen weitere Abschiebungen.
Carsten Linnemann ist das, Generalsekretär der CDU, mit seinem Statement zur Debatte über Abschiebung von Menschen, die aus Syrien geflüchtet waren während des Bürgerkriegs und jetzt bei uns leben.
Und auch der Bundeskanzler Friedrich Merz hat es danach klipp und klar gesagt, wie er das sieht. Der Bürgerkrieg in Syrien ist beendet. Es gibt keinerlei Gründe mehr für Asyl in Deutschland. Und deswegen könne man jetzt auch mit den Rückführungen beginnen, meinte er.
Und warum gibt es jetzt zu diesem Zeitpunkt überhaupt eine Debatte darüber, ob und wann und wie viele und welche Menschen demnächst nach Syrien zurückgehen sollen? Weil der Außenminister Johannes Wadephul, ebenfalls CDU, in Syrien war, die Trümmerberge dort gesehen hat, in einem Vorort von Damaskus, und Zweifel hatte, dass man Menschen in diese Situation abschieben kann.
Kurzfristig können sie nicht zurückkehren. Man kann gar nicht anders, als sich hier erinnert fühlen an die Szenen, die wir nur von Bildern kennen. Deutschland 1945. Ein dermaßen großes Ausmaß an Zerstörung habe ich persönlich noch nicht gesehen, habe ich mir auch nicht vorstellen können. Hier können wirklich kaum Menschen richtig würdig leben.
Und zack, gibt es eine riesige Diskussion über Abschieben, ja oder nein?
Ja, Diskussion, aber eben auch Angst. Angst nämlich bei den Syrerinnen und Syrern, die hier gut integriert sind, Arbeit haben, eine Existenz, die nicht wissen, muss ich nächsten Monat zurück, nächstes Jahr, obwohl so viele Teile von Syrien kaputt gebombt sind?
Wir schauen uns das jetzt genauer an. Also ich habe es im Spiegel so gelesen. Syrien ist je nach Ort und Gegend ganz unterschiedlich zerstört. Und die Teile von Damaskus hinter der historischen Altstadt sind wohl völlig kaputt. Also da sind in den Häusern keine Fenster mehr, es gibt keine Stromkabel mehr, keine Türen. Teils sind die Betongerippe ohne Fassade. Und da ist Außenminister Wadephul wohl durchgefahren, durch diese Gegend. Und der Spiegelautor beschreibt es so, dass das auch wirklich so krass da ist, also in diesem Viertel, dass da tatsächlich niemand leben kann.
Also nach allem, was ich gelesen habe, kann man das offenbar grob so einteilen. alle Gegenden, die loyal zum Assad-Regime waren, sind relativ unbeschadet. Aber bei anderen Landesteilen, den während des Kriegs abtrünnigen Regionen, da sieht es ganz anders aus. Homs, Vororte von Damaskus, Ost-Aleppo, das ist alles kaputt.
Ja. Übrigens hat Günther Krings gesagt, das ist der Vize der Unionsfraktion im Bundestag, der hat gesagt, dass der Zerstörungsgrad eines Landes völlig irrelevant dafür sei, ob Menschen jetzt dahin abgeschoben werden können oder nicht.
Ja.
Ne?
Also ich meine, formal hat er da wahrscheinlich auch recht. Also im Asylrecht steht, dass der Asyltitel aufgehoben werden kann, wenn der Schutzgrund entfällt.
Genau.
Und das ist ja auch irgendwie logisch. Aber und wenn man so will, gibt es seit dem Ende des Bürgerkriegs eben keinen Asylgrund mehr, keinen Schutzgrund mehr. Das haben ja auch einige deutsche Gerichte schon hier und da geurteilt. Okay.
Naja, also bisher haben Geflüchtete aus Syrien ja auch sogenannten subsidiären Schutz bekommen in vielen Fällen. Das sind 350.000 Leute immerhin insgesamt, habe ich im Stern gelesen. Das bedeutet, die haben keinen Asyltitel, sondern die wurden sozusagen pauschal wegen Krieg und Terror im Heimatland aufgenommen. Und dieser subsidiäre Schutz wird aber für Menschen aus Syrien auch juristisch jetzt immer mehr angezweifelt, weil der Krieg dort eben zu Ende ist.
Also so oder so. Also das Asylrecht ist jedenfalls nicht so einfach, wie manche jetzt tun. Denn wer wie zurück muss, das sind Einzelfallentscheidungen. Also das heißt am Ende, das dauert und dauert und kostet. Also jetzt in Aussicht zu stellen, dass bald im großen Stil nach Syrien abgeschoben wird, das ist schon von den formellen Voraussetzungen ein bisschen unseriös, finde ich.
Aber ehrlich, irgendwie muss es doch angegangen werden. Also weil es wird neue Konflikte in der Welt geben, bei denen die Menschen Deutschland und Deutschlands Hilfssysteme oder sagen wir Europa und sein Asylsystem dringender brauchen als Menschen aus Syrien, wo ja jetzt kein Krieg mehr ist. Also wir müssen ja schon irgendwie auch wieder Platz machen, wenn die Konflikte in den Herkunftsländern befriedet sind und Leute unversehrt zurück können.
Ja, kann man so sehen. Aber ich finde, vor allen Dingen kann man es nicht so unterkomplex diskutieren, wie das gerade in der CDU gemacht wird. Also ich meine, der eine lässt sich da von seinen Emotionen überwältigen und sagt, obwohl er nur einen winzigen Teil des Landes gesehen hat, nein, also hier kann wirklich keiner leben. Und die anderen hauen sofort in Stammtischmanier reflexartig drauf und verteidigen gleich künftige Abschiebungen, egal wen, egal in welchen Landesteil. Hauptsache weg mit den Leuten.
Naja, also es gibt einen Koalitionsvertrag, da stehen Sachen drin. Zum Beispiel, dass straffällige Syrer und sogenannte Gefährder zügig abgeschoben werden sollen. Dass das der erste Schritt ist. Das finde ich jetzt nicht unterkomplex, ehrlich gesagt. Und dass eine Regierung sich Gedanken darüber macht, was mit Menschen passieren soll, dessen Asylgrund sich aufgrund aktueller politische Entwicklung aufgehoben hat, das finde ich jetzt auch relativ normal.
Ja, ich habe einfach im Moment das Gefühl, die CDU und allen voran Kanzler Merz, die lassen sich total von den populistischen Ideen einer AfD vor sich hertreiben. Also ja. Abschiebung gut, Ausländer woanders hin gut. Macht der sich noch Gedanken darüber, wie das alles für die Menschen klingt, die hier angekommen sind, Deutsch gelernt haben, arbeiten? Also
es betrifft uns alle mittlerweile, diese Instrumentalisierung, auch möglicherweise mit Blick auf den Wahlkampf, eine Stimmungsmache. Also die Syrer erleben sich als Spielball.
Das ist die deutsch-syrische Rechtsanwältin Nala Osman vom Verband Deutsch-Syrischer Hilfsvereine. Und das hat sie so im Deutschlandfunk gesagt, denn man muss bei der ganzen Debatte jetzt auch mal echt auf die Menschen gucken und auf die Zahlen gucken. Rund 1 Million Syrer leben in Deutschland. 300.000 davon arbeiten. Ganz offiziell, ganz legal, zahlen Steuern. Die Hälfte, also 150.000, arbeitet als Fachkraft. Darunter auch 7.000 Ärzte. 250.000 Minderjährige sind in den 1 Million Syrern, die hier zur Schule gehen oder eine Ausbildung machen.
Ja.
Weil, sollen die jetzt alles sofort einpacken, am besten morgen zurück oder was?
Nochmal, es geht aktuell darum, Straftäter und Gefährder abzuschieben. Keine gut integrierten Ärzte. Und wenn du bei den Zahlen bist, so, es gibt derzeit rund 11.000 ausreisepflichtige Syrer. Davon sind die allermeisten aber noch geduldet, 55 gelten als Gefährder und davon sind 9 schon ausgereist. So, also du siehst diese Relationen in den Zahlen. Es geht ja nicht darum, übermorgen hunderttausende Menschen abzuschieben. Das ist ja auch gar nicht, also ich weiß nicht, wie so dieser Eindruck aufkommt, sondern es geht ja darum, jetzt Regeln zu machen, nach denen Rückführungen passieren.
So. Rückführen. Findest du nicht auch, dass Rückführung gleich ganz anders klingt als Abschiebung? Irgendwie progressiver. So? Sorry, mach weiter.
Denn wenn das Herkunftsland nicht mitmacht, dann wird es sehr, sehr schwierig. Man sieht das zum Beispiel in Marokko, Algerien, Tunesien, die sich allesamt oft meistens weigern, ihre eigenen Leute zurückzunehmen. Und dann kannst du die Menschen nicht einfach mit Gewalt auf deren Territorium absetzen. Das funktioniert nicht. Da müssen die Herkunftsländer irgendwie mitspielen. Und es gibt mit Syrien einfach noch fast keine Abkommen. Das ist ja auch noch alles sehr, sehr neu. So, und deswegen hat Merz ja die syrische Übergangsregierung eingeladen nach Berlin, um all das zu besprechen. Der UN-Sicherheitsrat, aktuelle News, hat alle Sanktionen gegen den Übergangspräsidenten al-Sharaa aufgehoben.
Ja,
und
ja
er, in der nächsten Woche fliegt er nach Washington, trifft sich mit Trump. Also es passiert was. Ich bin noch nicht fertig. Ich wollte noch was zu den gut ausgebildeten Leuten sagen.
Bitte.
Diese Menschen aus Syrien, die hier gut angekommen sind, ne, die Deutsch gelernt haben, die sich integriert haben. Also das sind ja Menschen, die offenbar über die Kraft und die Cleverness verfügen, sich notgedrungen in einer völlig neuen Situation zurechtzufinden. Und braucht man nicht gerade solche Leute, solche cleveren, durchsetzungsstarken, guten, anpassungsfähigen Leute mit Ideen und Kraft und so, braucht man die jetzt nicht gerade in Syrien, um das Land wieder aufzubauen oder in eine neue Zukunft zu führen, um es mal so ein bisschen staatstragend zu sagen?
Ey.
Hier, Union-Fraktionschef Jens Spahn hat es noch einen Tacken dicker.
Stellen Sie sich vor, Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg in den Trümmern, wenn die Großväter und Großmütter unser Land nicht wieder aufgebaut hätten, wie sähe es heute aus? Ich halte es für eine patriotische Pflicht, dass man seine Heimat wieder aufbaut, dass man dort mithilft. Und das gilt auch für die syrischen Flüchtlinge hier im Land. Natürlich sollen sie zu Hause mithelfen.
Boah, gut, Jens Spahn saying Jens Spahn things.
Patriotische Pflicht, ey, bitte. Also ich meine, woran würde man denn selber zuerst denken in so einer Situation? An Kinder, an die Familie, an deren Zukunft oder eine patriotische Pflicht, das irgendwie. Und vor allem, ich meine, Syrien besteht aus verschiedenen Teilen, aus verschiedenen Ethnien, Konfessionen. Niemand weiß, wohin die Reise geht. Also das mit Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg zu vergleichen, ist nicht nur hanebüchen, das ist auch historisch einfach total Unsinn.
Okay. Stattgegeben.
So, und außerdem wollen doch die Leute auch zurück. Also theoretisch, weil nach dem Sturz des Assad-Regimes, da gab es eine Umfrage, nach der 70-80% der Syrer sich vorstellen können, zurückzugehen.
Ja, aber es gibt so ein Freiwilligenprogramm, bei dem dir die Bundesregierung ein paar tausend Euro Startkapital mitgibt, wenn du Deutschland verlässt und freiwillig zurück nach Syrien gehst. Das haben keine 2000 Menschen genutzt bisher.
Und da sind wir wieder beim Außenminister, der in zerstörten Stadtteilen rumläuft, oft gar nicht genau wissen, wohin überhaupt.
Ja, klar, das stimmt. Also mal gucken, wie es in der eigenen Stadt aussieht. Ne, da, wo man herkommt, und wenn man merkt, es geht nicht, wieder zurück nach Deutschland, das geht leider nicht.
Genau.
Ne? Also das, ja, ich verstehe das ehrlich gesagt auch nicht, warum man das den Menschen nicht ermöglicht.
Dass diese Besuchsvisa, ne, die bekommt man nicht. Also wer nach Syrien fährt, verliert sofort seinen Schutzstatus. Und deswegen, natürlich, ist klar, wir bleiben die meisten erstmal hier und gucken eben aus sicherer Entfernung, bevor sie alles aufgeben. Gucken eben, wie sich die Lage in der Heimat entwickelt.
Das ist so, klar.
Es ist auch doppelt unklug von Merz. Also entschuldige, dass ich das so sage, weil er vermittelt jetzt den Eindruck, da könnte fast 1 Million Menschen quasi in den nächsten Monaten abgeschoben werden.
Darunter 7000 praktizierende Ärzte.
So, und das wird aber nicht kommen. Also aus Gründen, die wir auch schon diskutiert haben. Dann wird bei Wählerschichten, die gerne ganz schnell unter allen Umständen mehr Abschiebungen sehen wollen, wieder der Eindruck aufkommen, Merz labert nur rum und am Ende passiert aber nichts. Und dann werden diese Menschen weiter oder vermehrt die AfD wählen, die noch viel mehr Abschiebung verspricht. Ganz kurz, bevor wir über das nächste Thema sprechen, ein Podcast-Tipp von uns, weil wenn ihr findet, es gibt zu wenig zu lachen in der Welt, dann hört mal Bosettis Woche.
Alle 2 Wochen freitags nimmt die Satirikerin Sarah Bosetti da mit ihrem Gast gemeinsam die Welt auseinander. Bernhard Hoecker ist das diese Woche und es gibt Promi-Klatsch, Politik, Internet-Hypes und man kann sagen, nix ist vor deren Spott sicher. Schlau ist das, witzig ist das, kann man gut hören, finde ich.
Bosettis Woche, überall, wo es Podcasts gibt, und jetzt geht's hier weiter.
My friends, we have toppled a political dynasty.
Zoran Mamdani, der neu gewählte Bürgermeister von New York, ist das. Ab Januar im Amt. Absoluter Überraschungserfolg für die Demokratische Partei in den USA.
Die ihn aber eigentlich erst gar nicht haben wollte, weil er ihnen viel zu links ist und viel zu neu ist. Aber bevor wir ins Detail gehen, Christoph, fass einmal kurz zusammen. Was genau ist da politisch schon wieder passiert in den USA?
Also diese Woche gab es 4 Wahlen. Bürgermeisterwahl in New York betrifft immerhin 8,5 Millionen Menschen. Soran Mamdani, absoluter Außenseiter und klar links, gewinnt. Gleichzeitig Gouverneurswahlen in den Staaten Virginia und New Jersey. Nochmal insgesamt 18 Millionen Einwohner. 2 Demokratinnen schaffen es. Abigail Spanberger in Virginia und Mikey Sherrill in New Jersey. Und im bevölkerungsreichsten Staat Kalifornien, ganz im Westen, hat Gouverneur Newsom ein für die Demokraten wichtiges Gesetz sich absegnen lassen von der Bevölkerung, auch mit deutlicher Mehrheit.
Das jetzt in diesen verschiedenen Wahlen die US-Demokraten die Nase vorn haben würden, war zwar klar, also den Umfragen gemäß und so, aber hier eine Journalistin von USA Today hat es mal ins Verhältnis gesetzt, warum es doch sehr bedeutend war jetzt.
Now, these are all Democratic-leaning places. They're all places that supported Kamala Harris over Donald Trump.
Die meisten dieser Orte wählen ohnehin demokratisch. Sie standen auch bei der letzten Präsidentschaftswahl hinter Kamala Harris. Spannend ist aber, die Demokraten vor Ort schnitten jetzt besser ab als Harris. In New Jersey und in Virginia gab es Rekordbeteiligung und Spanberger holte den größten Sieg eines Gouverneurskandidaten dort seit Ewigkeiten. Ein echtes Lebenszeichen einer Partei unter Druck.
A sign of life for a party that's been pretty beleaguered.
Chefkorrespondentin in Washington, Susan Page von USA Today ist das.
Ja, und ich glaube, das stimmt auch, was sie da sagt. Also wirklich erste Lebenszeichen wieder von einer Partei, die unter Druck steht, weil die Demokratische Partei, die hat ja keine Macht auf nationaler Ebene derzeit. Nicht im Senat, nicht im Repräsentantenhaus, also in beiden Kammern des US-Kongresses. Dazu fehlt den Demokraten immer noch eine einheitliche Strategie, wie sie eigentlich auf die Politik von Donald Trump reagieren sollen, wie sie damit umgehen sollen. Und jeder in den Staaten spürt das und das siehst du auch in den Zustimmungswerten zur Demokratischen Partei. Aber die sind seit Monaten katastrophal niedrig.
Ja, aber was das angeht, sind ja beide Parteien unterirdisch unterwegs und katastrophal niedrig, oder? Also du meinst die Umfragezahlen von Gallup jetzt, ne?
Ja, genau.
So, die zeigen ja für Demokraten und Republikaner miserable Beliebtheitswerte. Also ich lese das ehrlich gesagt eher als eine allgemeine Frustriertheit der Leute mit überhaupt generell mit Parteien.
Ja, okay. Also das stimmt, aber die Demokraten, die schneiden da schon ungewöhnlich mies ab in letzter Zeit. Das ist für die der mit Abstand schlechteste Wert seit Beginn dieser Befragung.
Ja,
also,
aber denkst du jetzt wirklich wegen dieser jetzt eher kleinen Wahlen, dass das ab jetzt bergauf gehen wird für die Demokraten?
Weiß ich nicht, ob das der Fall ist, aber ich glaube eher, also das stimmt schon, was du sagst, dass die Parteien unbeliebt sind, aber interessant ist doch genau das, diese Unzufriedenheit mit den Parteien, mit dem Establishment, das hat ja auch Figuren wie Trump überhaupt erst hervorgebracht, den die Republikaner ja auch erst gar nicht unter sich haben wollten, den die nicht mochten. Und jetzt gibt es eben einen wie zum Beispiel Soran Mamdani in New York, der da auf die Bühne kommt. Also erstmal total charismatischer Typ, smart und einer, den du dir nicht ausdenken kannst. Ein Muslime, geboren in Uganda, der Sachen sagt wie, ich werde die Mieten einfrieren in New York, ich mache städtische Supermärkte auf mit Preisdeckel.
Naja. Also er ist natürlich als Person tatsächlich sehr, sehr einnehmend, aber ey, was er alles verspricht, ich weiß es nicht. Also,
wieso? Also Mietpreisbremse haben wir in Berlin auch, kostenlose Kinderbetreuung haben wir in Berlin auch.
Ja klar, aber städtische Gemüsehändler, ich weiß es nicht, und umsonst Busfahren klingt ja auch schön, aber es ist ja auch erstmal egal. Also kann man ja sagen, es geht darum, ist das ein Wendepunkt in der amerikanischen Politik? Und meine Einschätzung wäre, der Mann gewinnt vielleicht im bunten, progressiven, mega urbanen New York, aber so einen jagen sie in der amerikanischen Provinz sofort vom Hof. Und du siehst es auch innerhalb der Partei, die meisten hochrangigen Demokraten wollen gar nichts mit dem zu tun haben. Die fassen den wirklich nur noch mit so Fingerspitzen an, aber am Ende am besten gar nicht, weil der denen zu radikal ist und zu links und weil sie dann Angst haben, dass sie leichte Beute für die Sozialismuskeule werden, weißt du?
Ja,
also wie soll das ein Neuanfang für die Demokraten sein? Und selbst wenn, was heißt das eigentlich? Wenn einer mit solchen vollmundigen Versprechen, wo klar ist, dass er die nicht halten wird und nicht halten werden kann, wenn er damit gewinnt. So, ne? Also da kommt einer mit viel Charisma, der sagt, ich schenke euch alles und krempel die Stadt um. Wenn das einer von rechts so machen würde, gäbe es einen Aufschrei. Also es ist doch jetzt am Ende, mal ganz ehrlich, auch wenn vieles davon natürlich toll klingt, auch gerade für Leute mit wenig Einkommen und so, es ist am Ende keine gute Nachricht für die Demokratie, also wenn Populisten gewinnen.
Boah, also das finde ich jetzt ein bisschen dolle, ehrlich gesagt, weil ich meine, das ist doch ein fundamentaler Unterschied. Ob einer die Gesellschaft spaltet mit Populismus, Gruppen aufeinander loshetzt oder ob einer versucht, alle, die da sind, irgendwie zueinander zu führen. Also erstmal unabhängig davon, ob das funktioniert, was er da erzählt. Aber die Vision ist ja eine völlig verbindende, eine positive Stadt für alle.
Nein, da habe ich mich vielleicht ungenau ausgedrückt. Ich will das nicht gleichsetzen, so rechte Hetze und linke Wünsch-dir-was-Utopie. Aber Populismus Und ich bleibe dabei, das ist Populismus, was Mamdani da macht. Populismus ist nicht gut für eine Demokratie, weil es ist ein bisschen Augenwischerei und es verdrängt sozusagen die komplexen Tatsachen, die wirklich hinter den Problemen stecken. Und am Ende bleibt dann immer Enttäuschung. Und da muss man es nochmal dicker aufrühren, also, damit man,
weißt du? Ich finde, das wichtige Merkmal ist, und deswegen ist das vielleicht auch ein Wendepunkt in meinen Augen, Mamdani redet eben nicht wie ein Parteisoldat immer schön an der Parteilinie lang, wie bei Malen nach Zahlen, sondern der sagt Sachen, die sich sonst kaum einer traut und die in seinem Fall eben auf New York, auf die Wählerschaft zugeschnitten sind. Wie eben Mietendeckel, Lebensmittel, Preisbremse, kostenlose Busse.
Hm. Er nimmt ja sogar das Unwort Sozialismus in den Mund. Was, glaube ich, das darf man, muss man auch in den USA, ja, es wird das nochmal ganz anders als Kampfbegriff benutzt als hier.
Also. Genau, also Democratic Socialist. Aber das sind, glaube ich, die Punkte. Also dieses Charisma auf der einen Seite und die Tatsache, dass er eben bereit ist, unkonventionell zu sein. Und nicht zu vergessen, ich meine, der ist auf Social Media total aktiv, ständig auf irgendeiner Straße in New York zu sehen, hat eine Graswurzelkampagne aus dem Boden gestampft, ohne Unterstützung der Partei. Also das heißt, die Leute vertrauen den Parteien zwar nicht, sieht man ja in den regelmäßigen Umfragen, aber das ist eben keine allgemeine Politikverdrossenheit, glaube ich. Im Gegenteil, sondern die glauben an eine politische Lösung dieser brennenden Probleme, nur eben nicht nach Doktrin, sondern mit neuen Ideen und gern von einem, der von außen kommt.
Also, das mag vielleicht für New York gelten, deine Analyse da, okay, aber Virginia und New Jersey, also die Gouverneurin Spanberger und Sherrill, das sind ja ganz andere Figuren als Mamdani, die da gewonnen haben, oder? Das sind ja beides total moderate Kandidatinnen, ja, die überhaupt nichts mit Mietpreisbremse oder irgendwas.
Ja, das stimmt, aber man muss schon sagen, die haben sich alle auf das gleiche brennende Thema fokussiert und die haben alle ganz klar Stellung bezogen, für wen sie hier eintreten.
I can't find a whole lot of differences. They were both running a campaign based on affordability and lowering prices.
Beide setzen im Wahlkampf auf das Thema Preise, bezahlbares Leben, sinkende Kosten. Genau das, was viele Wähler hören wollen. Eine Partei, die die Sorgen der arbeitenden Mitte ernst nimmt. Ideologisch verschieden, aber erfolgreich, weil sie rüberbringen, dass sie sich wirklich kümmern.
They're both doing well because what the voters care about is that the candidates care about them.
Das ist Elliot Morris bei NPR, Statistiker und Journalist. Der vergleicht da die beiden Kandidaten Mamdani und Spanberger eben. Und der hat einen sehr interessanten Artikel gepostet, wo er die Wahlen auseinandernimmt und genau guckt, welche Strategie hat hier geholfen. Und am Rande, ich war ja selber gerade in den USA, lustigerweise genau in Virginia, New Jersey und New York. Und ich fand einfach alles, Preise, ne? Und habe ich aber gar nicht so viel mitgekriegt, so ehrlicherweise, außer so ein paar Plakate. Aber lustigerweise eben genau dort. Und ich fand einfach alles super teuer. Lebensmittel im Supermarkt, Imbiss, Cafés. Ich meine, wir haben am Ende mit der Familie oft einfach Fertigessen gekauft im Supermarkt und in der Lobby gemampft, so uns das warm gemacht da in der Mikrowelle. Oder auch Eintrittspreise zum Beispiel. Wenn die nicht subventioniert sind, dann ist es irre teuer. Ja. Das einzige, Sprit, vergleichsweise billig, aber wahrscheinlich auch nur aus deutscher Sicht.
So. Dazu kommt ja auch für die amerikanische Bevölkerung noch Kinderbetreuung, Krankenversicherung, Miete. Das ist ja alles enorm teuer da. Aber nochmal zur Strategie. Was hat dieser Statistiker da rausgearbeitet, was jetzt den Demokraten da Aufwind geben soll?
Also ist auch nochmal in den Shownotes der Link zu diesem Artikel. Und Morris sagt da, dieses Dogma der Demokraten, sich möglichst mitten ins Zentrum zu bewegen, ganz moderat zu erscheinen, aus Angst eben, was du gesagt hast, vor dieser Sozi-Keule. Also genau das, warum auch Mamdani von den etablierten Größen in der Partei, warum da keiner den supporten wollte erstmal. Dieses moderate Auftreten, das gewinnt keine Wahlen. Das bringt nach seinen Forschungen nur 1-2 Prozentpunkte.
Echt, ja? Wow.
Und auch nicht so wichtig ist, wo genau die Kandidaten sich verorten bei den verschiedensten politischen Themen, Abtreibung, Waffengesetze, Israel und so weiter, was alles getestet wird immer vorher, welche Aussagen und so. Ja. Also wo da wer genau steht, das verfolgen die meisten Menschen nicht. Viel wichtiger ist, dass die Politiker authentisch wirken und die echten, tatsächlichen Probleme ihrer Wähler ansprechen und sich auf die Seite der Wähler stellen.
Zoran Mamdani cannot unilaterally change the price of buses in New York City, for example. Or build grocery stores like he wants that are run by the city.
Zoran Mamdani kann keine Buspreise senken oder städtische Supermärkte aus dem Boden stampfen, aber er redet jeden Tag über steigende Lebenshaltungskosten und über Politiker, die die Arbeiterklasse vergessen haben. Damit trifft er einen Nerv. Es geht weniger um konkrete Maßnahmen, sondern darum, Haltung zu zeigen und nah bei den Leuten zu sein.
It's really not the policies themselves. It's really all about focus and group attachment here.
Also ganz klar, einfach den Leuten nach dem Mund reden. So klingt es für mich, ehrlich gesagt. Also, wenn du das umdrehst und auf die Republikaner überträgst, es ist doch auch genau das, was Trump mit seinen Mitteln macht. Was alle zu Recht völlig furchtbar finden. So irgendwas auftischen und so tun, als wärst du einer von denen, die dich wählen. Du bist es aber nicht.
Wie gesagt, ich finde, der fundamentale Unterschied ist, dass es eine völlig andere Vision vom Zusammenleben ist. Und dazu erzählt Trump heute dies, morgen das und hangelt sich von einer Lüge belegt, von einer Lüge zur nächsten. Das ist nicht dasselbe. Der Punkt ist, wenn niemand mehr den Parteien und ihren Doktrinen vertraut, dann sei kein Parteisoldat. Positionier dich ohne rumlavieren und wagen Politikersprech an den Wähler.
Was ich mich jetzt die ganze Zeit frage bei der Diskussion ist, kommt das auch hier in Deutschland? Also haben doch alle mit großer Aufmerksamkeit verfolgt diese Woche bei uns, was in den USA passiert ist? Ja,
also du meinst jetzt, ob da Kandidaten von Grünen, FDP, SPD sich jetzt von der Parteilinie abseilen, auf Charisma machen und so richtig Tuchfühlung mit Wählern?
Oder Leute von der CDU auch, Volkspartei goes to Volk gewissermaßen, zu Bevölkerung. Ich meine, genau genommen macht doch die Linke mit Heidi Reichenink nichts anderes, oder? Das ist eine klare, sehr linke Ausrichtung. Das ist eine charismatische Figur. Die macht wahnsinnig viel Social Media. Es ist relativ ähnlich wie bei Mamdani, auch wenn die jetzt natürlich ein unterschiedliches Profil haben und so. Aber zack, bei den Linken in wenigen Wochen von 3% auf 8% gesprungen vor den Bundestagswahlen im Februar. Jetzt sind sie bei 10%. Stimmt. Irgendwas scheint da zu funktionieren.
Naja, ich meine, wir haben es ja schon besprochen, in der CDU rumort es ja auch schon, wie man sich präsentieren soll, um sich von der AfD abzusetzen. Ich meine, liegen ja gleich auf in aktuellen Wahlumfragen. Neuer Konservatismus ist die Idee, hatten wir ja in den letzten Wochen schon drüber gesprochen. Und ich glaube, ich gucke eher auf die SPD und Grüne so. Und ich glaube, dass sich da viele auch was von dem Wahlkampf in den USA abschauen könnten. Also gerade für die SPD mit ihren 14% dürfte das eigentlich interessant sein. Wenn da die Lehre ist, nicht mehr moderat und vorsichtig die Mitte zu suchen, sondern voll auf, keine Ahnung, Arbeiterschaft und Soziales, mit Charisma, ohne Kompromisse, könnte vielleicht für manche auch eine interessante Strategie sein.
Mit dem Charisma, das ist halt dann immer so eine Sache in der Bundespolitik, aber ansonsten verstehe.
Was war sonst noch?
In München ist die Welle weg.
Ja, das habe ich auch gelesen. Und also, was für ein Drama, oder? Ey,
aber ohne Quatsch, diese Surferwelle ist ja nicht nur weltberühmt und steht in jedem Reiseführer über München, sondern die ist ja für viele auch wirklich wichtig.
Ja, ich weiß. Weil wir waren da ja übrigens auch mal zusammen, als wir in München waren gemeinsam.
Ach so,
ne?
Natürlich, wir waren da schon mal zusammen.
Ja, wir haben
das hatte ich total vergessen, ja. Also, ja, natürlich. Ich war da nämlich aber auch schon ein, zwei Mal noch auch ohne dich.
Ja.
Und ich finde es total geil. Umsonst und draußen surfen mitten in der Stadt. Also ich war da nicht surfen, weil ich das nicht kann, aber ich habe dazu
geguckt. Es war saukalt und wir standen daneben und haben, genau.
Aber
also vielleicht für alle, die jetzt kurz denken, hä, was, wie, Münchenwelle umsonst? Also wovon reden die beiden? Durch den Englischen Garten, riesiger Park mitten in München, fließt der sogenannte Eisbach. Das ist ein Nebenarm von der Isar und der hat richtig Power. So viel Power, dass es an einer Stelle, an einer Stufe eine stehende Welle gibt, auf der seit Jahrzehnten eben Menschen surfen. Ja. Bei jedem Wetter, zu jeder Jahreszeit und in München.
An zwei Stellen, glaube ich sogar, aber eine kleine, eine große.
So, und in München, da lieben sie diese Welle. Dieser Surfer hier im Bayerischen Rundfunk zum Beispiel.
Surfen in München, in der Stadt, ist ein Lebensgefühl. Man fährt mit dem Radl, mit dem Surfbrett dran in die Stadt zum Surfen. Ich selber habe eine Viertelstunde zum Eisbach. Ey, das ist einfach super genial. Ne?
Und diese Welle ist jetzt weg. Und Stand jetzt, Freitagnachmittag, wo wir aufnehmen, ist sie auch noch nicht wiedergekommen. Und zwar ist das passiert, nachdem das gesamte Flussbett gesäubert wurde. Da wurde angestauter Müll entfernt, da wurde Moos entfernt, sowas eigentlich gut gemeint und so. Ne? Die haben auch eine Beleuchtung installiert zeitgleich und so. Aber offenbar haben sie dabei auch angestauten Kies abtransportiert. Das ist jetzt die Vermutung, dass es daran liegt, die haben zu viel Kies weggeputzt.
Also in München ist das ein derartiges Politikum, dass sich im Bayerischen Rundfunk sogar der Oberbürgermeister Dieter Reiter schon seine Gedanken macht.
Also wenn zu viel Kies rausgekommen ist, kann man nachvollziehen, macht man halt wieder Kies rein, klingt aber viel einfacher, als es tatsächlich ist, weil auch da kann man die Welle sofort wieder zerstören, wenn man zum Beispiel zu viel reinmacht.
Also Wellenexperte, Oberbürgermeister Dieter Reiter, der hat das sogar schon bei Insta gepostet und nach Tipps gefragt, wie man so eine Welle wiederbeleben kann.
Ich habe jetzt gelesen, das Hydrologische Institut in Hamburg soll helfen, die können sowas.
Was? Die Pressen sollen es richten, die Wellen wieder herstellen? Lass das nicht den Söder hören, der kommt sonst höchstpersönlich.
Wenn das funktioniert, dann sagt der Söder, nehme ich, ganz klar. Wir sagen für heute, das letzte Wort haben niemals wir, das hat immer ein Tier.
Heute der Adler. Das ist das neue Wappentier vom neuen Syrien. Früher war das ein Falke, heute ist es ein Adler. Und weißt du, wie der aussieht?
Der jetzt, der spezifische Adler, oder
dieser
was?
Dieser Adler von Syrien. Wie der Bundesadler auf den Trikots der deutschen Nationalmannschaft.
Oh, Das ist ungewöhnlich.
Wirklich, kannst du googeln, also wie der so die Beine abgespreizt hat und dann die Sterne über dem Kopf und nicht zuletzt die Farbe, so eine Art Goldfarben. Also man könnte wirklich glauben, Syrien wäre mehrmals Weltmeister geworden.
irgendwann vielleicht.
Werden wir das noch erleben?
Die nächste Woche werden wir noch erleben, da gibt es eine neue Folge am Freitag. Wir sind Hendrik Schröder
und Christoph Schrag und die Redaktion hatte Lena Petersen. Haut rein, Tschüssikowski, bis Danny Mertzki, ciao Cescu und bis Baldrian.
Aber Alter.
Wieso, ich wollte nur ein bisschen Witz reinbringen.
Ja, vielleicht überlässt du das mir mit den Witzen.
Ja.
Ist ja gut.
Das war aber...
Sag heute, mal.
Solche Brecher, können wir nicht auch mal irgendwas Witziges machen?
Ich glaube... Ich, ich könnte dir mal was Witziges schreiben. Dann kannst du das mal vorlesen. Hast du das mitbekommen mit dem Großeinsatz der Polizei in Senden letzte Woche?
Was ist denn
Senden in Bayern? Gab's eine Meldung irgendwie vom Ende der letzten Woche, da hatten die einen Anruf bekommen, dass eine Frau schwer bewaffnet mit einem Schwert in dieser kleinen Stadt unterwegs sei. Und die Polizei meinte nachher, das sei ein ziemlich dramatischer und aufgeregter Anruf gewesen. Die also mit mehreren Streifenwagen los und auf der Jagd nach der Frau mit dem Schwert. So, alle natürlich in heller Panik, irgendwie stellte sich heraus, die Frau war keine Frau, sondern war ein Junge. Und das Schwert war zwar ein Schwert, aber aus Plastik. Und es gehörte zu einem, du ahnst es schon, es gehörte zu einem Manga-Kostüm. Denn es war Halloween.
Ach so, aber er war der Einzige, der Halloween gemacht hat. Ich sage Halloween abschaffen. Es bringt nur Ärger und Verwirrung. Die Leute gruseln sich und erschrecken sich zu Tode.
Ja, mach doch mal so eine Halloween abschaffen Demo.
Verkleidung. Ja.
Komm auch, mach Fotos von mir. Stell die bei Insta rein.
Hauptsache Insta.
So. Mach mal Pause.
Ja.
Und dann bis gleich.